Die USA vor der Wahl. Wer, wie, was, warum? Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Folge 2, die Kandidaten und ihre Kampagnen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts zu den Wahlen in den USA. Nachdem wir im ersten Teil das Wahlrecht und die Wege der Kandidatenaufstellung grundsätzlich erklärt haben, sprechen wir in dieser zweiten Folge unseres Podcasts jetzt über den aktuellen Wahlkampf. Wir überlegen, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, was die aktuelle Kandidatin und den Kandidaten ausmacht, welche Themen die Wahl und den Wahlkampf bestimmen und welche Auswirkungen die Entscheidung über einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin auf den Rest der Welt hat. Dafür haben wir wieder eine Expertin dabei, nämlich Rieke Havertz, die internationale Korrespondentin von Zeit Online ist. Sie war vorher auch lange Korrespondentin der Zeit in Washington. In diesem Jahr wird sie ihren dritten Präsidentschaftswahlkampf vor Ort verfolgen und sie ist auch selber Podcast-Host. Etwa alle 2 Wochen können wir sie zusammen mit Klaus Brinkbäumer im Podcast Okay America hören. Wir haben 2-mal mit Rieke Havertz gesprochen, zunächst am 16. Mai 2024, als sich noch Joe Biden um die Kandidatur der Demokraten bemüht hat. Nachdem er seine Kandidatur dann aber zurückgezogen hat und stattdessen Kamala Harris als Kandidatin vorgeschlagen hat, haben wir am 5.8. noch einmal mit Rieke Havertz gesprochen, um auch diese aktuellen Ereignisse in dieser Folge berücksichtigen zu können. In dieser Folge ist eine Kombination beider Gespräche zu hören. Falls irgendwo die rein männliche Form für die beiden Kandidaten Biden und Trump übrig geblieben ist, bitten wir das zu entschuldigen. Unsere Erläuterungen gelten natürlich genauso auch für die weibliche Kandidatin Harris. Das Interview wird immer wieder ergänzt durch Heidi Ness und Frank Burgdörfer. Mein Name ist Johannes Miet und jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Die amerikanische Gesellschaft.
Wir wollen erstmal einen Blick auf die amerikanische Gesellschaft werfen. Die ist ja schließlich die Basis für die Wahl. Und wir schauen ganz oft, habe ich das Gefühl, hier in Deutschland und in Europa auf Donald Trump als Phänomen, das von irgendwoher plötzlich kam. Und dabei ist das ja letztlich alles ein Ausdruck auch dessen, was in der Gesellschaft passiert ist in der letzten Zeit.
Und in den letzten Jahren hat sich doch ein deutlicher Riss durch die amerikanische Gesellschaft entwickelt. Eine tiefe Spaltung, eine Polarisierung, wo Menschen, wenn es um Politik geht, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen haben, die Diskussionen wirklich auch Familien zerreißen und die Bereitschaft, einander zuzuhören, sehr, sehr zurückgegangen ist, sehr aggressiv reagiert wird auf andere Auffassungen und dass auch die Bereitschaft, Kompromisse zu suchen, sehr zurückgegangen ist.
Einen ganz großen Anteil daran haben sicherlich die Medien, die sind Ausdruck, aber eben auch Förderer dieser Polarisierung. Wir kennen das bei uns auch, aber noch viel stärker, nämlich das war in den USA, dass Menschen nur noch die Medien konsumieren, die in ihre Denke passen und die sie in ihrer Bubble halten. Fox News ist da ein ganz bekanntes Phänomen, aber das geht halt auch noch weit darüber hinaus. Und zusätzlich ist es auch so, dass ganz stark inzwischen die parteipolitische Präferenz mit der eigenen Identität, mit allem, was mich ausmacht, verknüpft wird. Also welche Religion ich habe, welche sexuelle Identität ich habe, das alles wird verknüpft mit meiner Wahl und auch als Erwartungen an andere gestellt, dass sie deswegen so wählen müssen, weil sie irgendeiner bestimmten Gruppe zugehören.
In den USA hat sich das noch weitaus dramatischer schon entwickelt, als es bei uns sich ja auch andeutet, nämlich, dass das Vertrauen in die Demokratie, in bestimmte Abläufe, in faire Wahlen, in korrekte Auszählungen, in saubere Verfahren, dass das zurückgegangen ist und dass die Seite, die verliert, auch dazu tendiert, dann zu sagen, da ist etwas nicht richtig gewesen, da wurde betrogen. Und unter diesem fehlenden Glauben in die Regeln und in die Gesetze und in die Glaubwürdigkeit der anderen leidet dann natürlich auch die ganze Atmosphäre, in der man sich über Politik auseinandersetzen kann und unter denen man dann auch versuchen muss, Lösungen zu finden. Der Rechtsstaat wird oft gesehen als nicht neutral, wird unterstellt, den hätte die Regierung in der Hand und der würde benutzt und missbraucht. So wie wir jetzt das gerade bei Trump auch erlebt haben, dass der verurteilt wurde und sagt, das wäre allein Teil des politischen Kampfes, der Auseinandersetzung, ein Versuch, ihn kaputt zu machen, ihn fertig zu machen. Und wie sich das auswirkt, sind Dinge, die wir heute auch überhaupt noch nicht überblicken können.
Einen sehr guten Einblick in die amerikanische Gesellschaft, weil lange Zeit in ihr gelebt hat, Ulrike Havertz. Meine erste Frage, die dreht sich um die amerikanische Gesellschaft, die Basis von allem, was passieren soll in der Präsidentschaft, diejenigen, die vertreten werden sollen. Und ich glaube, zusammen mit vielen anderen in Deutschland und in Europa frage ich mich immer wieder, wie hat sich eigentlich die amerikanische Gesellschaft so entwickelt?
Da könnte ich natürlich jetzt sehr weit ausholen. Ich versuche das mal in aller Kürze ein bisschen runterzubrechen auf so ein paar wichtige Momente. Zum einen haben wir in den USA das Zwei-Parteien-System. Wir haben die Republikaner und die Demokraten. Das heißt, alle Wählenden ordnen sich einer dieser beiden Parteien zu. Das heißt, es ist anders als bei uns. Mit einem Mehrparteiensystem ist man halt erstmal schon mal breiter aufgestellt in so einem binären System, in dem es eben um links oder um rechts geht. Und dann gab es in den vergangenen Jahrzehnten viele Ereignisse, die diese Spaltung ein bisschen befördert haben. Vor allen Dingen ein Großereignis ist die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, die vor allen Dingen den Demokraten massiv schwarze Wählerinnen und Wähler zugespült haben und die Republikaner eher in die konservative Richtung gedrängt haben. Und wenn man sich jetzt Umfragen anguckt, sieht man, dass sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern es weiter sich in diese Richtung entwickelt. Das heißt, die Republikaner tendieren dazu, noch konservativer zu werden und die Demokraten tendieren dazu, liberaler zu werden, diverser zu werden. Sie sind attraktiv für Minderheitenwählerinnen und Republikaner eher für weiße Wählerschaft. Und so hat sich das in den letzten Jahrzehnten immer weiter auseinanderdividiert. Und dann kommt so ein Kandidat wie Donald Trump, der sehr mit diesen Ängsten von vielen Menschen in den USA gespielt hat und immer noch spielt, dass jemand anderes ihnen etwas wegnehmen könnte von Wohlstand und von Status. Und der das natürlich sehr laut herausschreit. Und so stehen wir heute da, dass Donald Trump 2024 nochmal der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird.
Das finde ich ja spannend, dass Sie das so weit zurückverfolgen. Ich glaube, das ist was wir hier gar nicht so sehen. Für viele kam 2016 ganz plötzlich, die Gesellschaft schien polarisiert in den USA. Und Sie sagen aber, das war eigentlich mehr so ein Kontinuum, als dass es jetzt so ein plötzliches Ereignis war.
Absolut. Das war eine schleichende, kontinuierliche Entwicklung. Aber natürlich ist Donald Trump insofern eine Zäsur, dass er, ich glaube, viele erinnern sich da vielleicht noch dran, als er dann 2016 in seinem Trump Tower in New York diese goldenen Rolltreppen herunterkam und sagte, ich werde Präsident oder ich möchte Präsident werden, dass viele auch Medien natürlich, viele Experten gesagt haben, Lachnummer und wie soll denn so einer Präsident werden? Aber er hat eben dieses System ein bisschen von außen gesprengt. Er war nicht dieser typische Politiker, der eben in einem System der Parteien groß geworden ist. Und er hat eben das gesagt, was viele hören wollten und hat eben das, was ich gerade schon gesagt habe, alles, was so an Sorgen und Befürchtungen von vielen Menschen im Land da ist, sehr intuitiv aufgenommen und für sich politisch genutzt. Und insofern war er als Kandidat, glaube ich, eine gewisse Überraschung. Aber dass es immer schon Ausschläge gab und krasse Entwicklungen, gibt es zum Beispiel auch die Tea Party-Bewegung. Das sagt vielleicht manchen auch noch was. Das war ein paar Jahre vor Trump. Die waren auch schon eine Gruppe innerhalb der Republikaner, die sehr krass und radikal in ihrer Rhetorik waren. Und man sieht ja, wenn man sich die Präsidenten anguckt, wie groß die ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie groß die Bandbreite ist, in der amerikanische Wählerinnen und Wähler sich entscheiden, weil Donald Trump folgte ja auf 8 Jahre Barack Obama und Barack Obama war der erste schwarze Präsident in den Vereinigten Staaten. Und nach Donald Trump haben wir dann Joe Biden erlebt, der eher ein moderater Demokrat aus der, sag ich mal, älteren Zeit ist, auch einfach, weil er schon so lange in der Politik ist. Und das zeigt, dass die amerikanische Politik, glaube ich, und die Wählerschaft immer auch wieder in der Lage ist zu großen Wechseln und großen Veränderungen, die uns vielleicht aus Europa ein bisschen fern scheinen. Aber das macht natürlich auch dieses große Land und dieses diverse Land aus. Und insofern würde ich auch alle, die denken, oh Gott, mit Donald Trump ist alles vorbei, ein bisschen beruhigen wollen, weil das sieht man immer wieder in der amerikanischen Geschichte, dass eben auch die Kraft zur Erneuerung da ist und wieder zu einem Wechsel und zu einem Wandel. Und Barack Obama zum Beispiel folgte ja auch auf George W. Bush, den aus europäischer Perspektive viele den schlimmsten konservativen US-Präsidenten aller Zeiten fanden, bis Donald Trump kam.
Die Kandidaten.
Das Interview mit Rieke Havertz haben wir ursprünglich im Mai 2024 geführt, als Joe Biden Kandidat für die Demokraten war. Unser Gespräch über die Stärken und Schwächen Joe Bidens und die Gegenüberstellung von Trump und Biden zeigt schon recht gut, was später zum Rückzug Bidens geführt hat. Zu der Frage nach den Kandidaten und nach ihren Persönlichkeiten. Wie würden Sie das denn beschreiben aus Ihrer Sicht? Was sind denn die wichtigsten und ganz besonderen Stärken, aber auch durchaus Schwächen beider Kandidaten?
Dann bleiben wir doch vielleicht erstmal bei Donald Trump, weil bei dem waren wir gerade schon. Seine Stärke ist das, was ich gerade schon beschrieben habe, dass er vielen Menschen das Gefühl gibt, er wird alles wieder richten in Amerika. Das ist ja auch immer sein Slogan gewesen, Make America Great und Make America Great Again. Und das sagt er jetzt auch im Wahlkampf, wenn ihr mich wählt, dann wird alles besser für euch. Und das spielt halt mit den Ängsten und Sorgen vieler Menschen, vieler weißer Wählerinnen und Wähler, die keine Universitätsausbildung haben. Das ist so seine Kernbasis. Aber es gibt eben auch viele unentschiedene Wähler oder Konservative, aber nicht so radikal Konservative, die sagen, naja, aber mit ihm war es mit der Wirtschaft besser und Joe Biden, das gefällt mir alles nicht. Und er macht doch immer gute Deals, also so seine Inszenierung als Geschäftsmann, als Dealmaker, das hilft ihm auch. Seine Schwäche ist natürlich seine krasse Rhetorik, dass er oft frauenfeindlich ist, dass er sich auch schon oft rassistisch geäußert hat, dass er eben mit seiner Art und Weise, wie er auftritt, auch viele unentschlossene Wähler natürlich noch von sich wegtreiben könnte. Und auf diese wenigen unentschlossenen Wählerinnen und Wähler kommt es in den USA immer an. Also die muss Trump gewinnen und die muss auch Joe Biden gewinnen, weil die Basen bei Biden, also die Republikanerbasis wird Trump wählen, die demokratische Basis wird Biden wählen und die dazwischen. Und das ist eine sehr, sehr enge Gruppe, auf die wird es ankommen. Und da könnte er natürlich auch Nachteile haben in seiner Art und Weise. Joe Biden hingegen ist ein Politiker, so wie man ihn kennt in den USA. Er hat klassische Karriere gemacht. Er war jetzt 4 Jahre Präsident. Das ist zum einen Vorteil, weil er eben 4 Jahre jetzt regiert hat. Gleichzeitig auch Nachteil, weil alle sagen können, aber unter dir ist mein Leben nicht besser geworden. Und die Wirtschaft ist zum Beispiel immer ein ganz entscheidender Faktor, wo viele Wählerinnen und Wähler sagen, das muss für mich gut sein, mein Alltag muss für mich gut funktionieren und ich habe das Gefühl, unter Joe Biden hat das nicht so gut funktioniert. Und er hat also Erfahrung auf der einen Seite als Vorteil, aber auch in gewisser Weise als Nachteil, weil eben die letzten 4 Jahre seine Politik waren und daran können ihn die Leute messen. Und sein großes Problem ist natürlich sein Alter. Er ist jetzt 81 Jahre alt und viele Wählerinnen und Wähler in den USA, vor allen Dingen auch Jüngere, sind sehr frustriert, dass er sagt, ich möchte jetzt nochmal 4 Jahre antreten, obwohl er vor 4 Jahren gesagt hat, wenn ihr mich wählt, bin ich der Übergang, bin ich die Brücke zu einer neuen Generation. Und jetzt sagt er, nein, aber das muss nochmal 4 Jahre warten, weil ich trete nochmal an, weil ich bin der Einzige, der Donald Trump nochmal schlagen kann.
Ich finde ganz spannend und ganz aufschlussreich, wie unterschiedlich Sie die beiden geschildert haben, also auch in Ihrer Darstellung, welches schillernde Bild Sie gezeichnet haben von Donald Trump und eben auch von seiner Fähigkeit zu begeistern und wie knapp und sachlich Sie über Joe Biden gesprochen haben. Ich denke, ja, das hat er auch schon eine Aussage, gerade über bei dem, was Sie über Joe Biden gesagt haben, blieb jetzt für mich auch gar nicht sehr viel an Stärken zu hören. War das auch so gemeint?
Nein. Tatsächlich auf einer politischen Ebene glaube ich, dass Joe Biden eine sehr erfolgreiche erste Amtszeit hatte. Er hat wahnsinnig viel legislativ umgesetzt. Inflation Reduction Act zum Beispiel ist so ein ganz großes Gesetzespaket gewesen, was Klimaanstrengungen beinhaltet, was Hilfen für Familien beinhaltet. Er hat das Land und die Regierung übernommen nach der Pandemie. Im Grunde genommen war noch Pandemie. Es war Anfang 2021, Januar 2021. Da musste sich die amerikanische Wirtschaft erholen, die Gesellschaft musste sich erholen. Das hat ja alles noch im Grunde genommen das ganze erste Jahr seiner Amtszeit gedauert. Und ich glaube, wenn man sich einfach rein auf dem Papier anguckt, was er geleistet hat, könnte man sagen, dass er historisch wahrscheinlich in einer der oberen Riegen der Präsidentschaftsranking ist. Und ich fand auch, er war ein sehr, sehr guter Präsident. Ich glaube nur, dass er eventuell einen großen Fehler gemacht hat, indem er gesagt hat, ich trete jetzt noch einmal an.
Joe Biden hat seine Kandidatur am 21. Juli zurückgezogen. Angesichts der Umfragen, dem Rückzug von Firmen, die für seinen Wahlkampf spenden sollten, und auf Drängen zahlreicher Akteurinnen und Akteure in seiner Partei. Und mit der Begründung, dass es nun darum gehe, die amerikanische Demokratie zu retten. Er hat empfohlen, die derzeitige Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, als Kandidatin zu nominieren. Die Hoffnung ist, dass sie genau dort Stärken hat, wo Joe Biden Schwächen hat, von denen wir gerade gehört haben. Kamala Harris ist mit 59 Jahren sehr viel jünger als Joe Biden mit seinen 81 Jahren. Was macht sie außerdem aus? Wie wird sich der Wahlkampf mit ihr verändern?
Ja, zum einen ist sie genau das, was Sie gerade gesagt haben. Sie ist deutlich jünger als Joe Biden und Donald Trump hat im Wahlkampf vor allen Dingen ja darauf gesetzt, Biden und die Demokraten anzugreifen dafür, dass eben dieser alte, nicht mehr kompetente Mann nochmal Präsident werden will. Und diese Strategie kann er jetzt nicht weiterfahren, weil eben seine Gegnerin jetzt Kamala Harris heißt und 59 Jahre erst alt ist, die wiederum jetzt sagen kann, naja, der alte Mann steht jetzt auf der anderen Seite der Partei. Also das hat sich ein bisschen gedreht. Sie ist die erste Woman of Color, die antritt als Präsidentschaftskandidatin. Das ist historisch. Sie identifiziert sich selbst als schwarz und asiatisch-amerikanisch. Sie hat ja eine interessante Biografie und dadurch ist sie sehr besonders in diesem Wahlkampf, weil das wiederum wird etwas sein, das Donald Trump jetzt angreifen wird und auch schon angegriffen hat. Er hat zum Beispiel angezweifelt, ob sie wirklich schwarz sei. Das hat er auch schon 2008 gemacht, als Barack Obama angetreten ist und hat immer gefordert, dass da Geburtsurkunden vorgezeigt werden. Kamala Harris ist jetzt nicht in die Falle getappt, sich zu rechtfertigen, sondern hat eher darauf reagiert, indem sie gesagt hat, es sind die alten schlechten Dinge, die Trump da wiederholt. Und aber wir werden sicherlich einen sehr bösen Wahlkampf auf jeden Fall von Seiten der Republikaner erleben. Trump nennt zum Beispiel Harris nur Laughing Kamala, also es wird sich über ihr Lachen lustig gemacht. Es wird ein sexistischer und sicherlich auch in Teilen rassistischer Wahlkampf von Seiten der Republikaner. Die Demokraten haben auf ihrer Seite, dass Harris deutlich, ich nenne das mal, internetfähiger ist als Joe Biden. Das war in den ersten Tagen, nachdem klar war, dass sie diese Nominierung wohl übernehmen wird und bekommen wird von den Demokraten, gab es unzählige Memes online. Es ging Sachen rum, die sie vor Jahren mal gesagt hat. Zum Beispiel hat sie einmal ihre Mutter zitiert in einer Rede, die immer gesagt hat, wir sind doch nicht alle aus einer Kokosnusspalme gefallen, und wollte damit sagen, dass sie eben, dass man immer in einer Gemeinschaft agiert, dass es ein Zusammen ist, und dieses Kokosnuss-Symbol ist jetzt zu einem Symbol im Internet geworden, um Harris zu repräsentieren. Das heißt, sie erreicht dadurch, glaube ich, andere Wählergruppen als Biden das hätte tun können. Und sie steht natürlich auch für andere Themen. Sie steht eher für die Zukunft. So gestaltet sie jetzt auch ihre ersten Wahlkampfauftritte, dass sie sagt, wir wollen nicht zurückgehen, wir wollen nach vorn gehen. Und das ist natürlich glaubwürdiger mit einer jüngeren Kandidatin als mit einem Joe Biden, der eben 81 Jahre alt ist. Und sie wird sicherlich sehr auf das Thema Frauenrechte setzen. Das hat auch Biden getan. Aber bei ihr ist das etwas glaubwürdiger, weil sie sich dafür in den vergangenen Monaten auch als Vizepräsidentin schon stark gemacht hat. Sie wird aber genau wie Biden auch sicherlich Probleme haben, zum Beispiel bei den jungen linken Wählern, die sehr auf die Situation in Nahost gucken, ihre Position deutlich zu machen. Sie hat eine etwas andere als Biden, aber sicherlich nicht so links, wie sich das viele wünschen. Und wir werden auf demokratischer Seite einen Wahlkampf erleben, der jetzt ja ein Sprint ist, weil sie jetzt ganz, ganz spät erst einsteigt ins Rennen, wo sie versuchen wird, nicht nur gegen Donald Trump zu gehen, das macht sie natürlich auch, genau wie Biden, zu sagen, er gefährdet die Demokratie, aber auch zu sagen, hey, das ist mein Angebot für ein Amerika unter mir als Präsidentin.
Wichtig zum Verständnis ist ja, dass wir in den USA ein besonderes Wahlsystem haben. Wir sprachen darüber schon im ersten Teil dieses Podcasts. Wer in den USA in einem Bundesstaat über 50% der Stimmen erhält, gewinnt den gesamten Bundesstaat. Alle Stimmen, die unter 50% liegen, haben dann überhaupt keine Bedeutung mehr. Das sogenannte The Winner Takes It All-Prinzip. Das zur Erläuterung vorweg und damit zur nächsten Frage. Sehen Sie denn irgendwie noch, dass andere Kandidaten hier eine Rolle spielen könnten?
Es gibt ja Drittkandidaten, die auch Einfluss nehmen wollen auf diese Präsidentschaftswahl. Zum Beispiel Robert F. Kennedy ist da, der natürlich einen auch wiederum schillernden Namen trägt, weil der Kennedy-Clan in den USA ist quasi das Nächste, was sie zu irgendwie Royalty haben. Also das ist so Königsfamilie in den USA. Er wird keine Chance haben. Das Wahlsystem in den USA lässt ihm keine Chance, wirklich diese Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Aber natürlich gibt es Sorge, dass Leute, die frustriert sind, dann eben gar nicht zur Wahl gehen oder aber eben für so einen Drittkandidaten wie Kennedy stimmen. Und dadurch, dass es am Ende so knapp wird, wir reden zwar über ein sehr großes Land und sehr viele Wahlberechtigte, aber durch das System werden in ganz, ganz wenigen wahlentscheidenden Bundesstaaten ganz wenige Menschen am Ende diese Wahl entscheiden. Also ich würde sagen, so zwischen 50 und 60.000 wahrscheinlich, was in diesem irren System begründet liegt, dass es eben diese Bundesstaaten gibt, wenn man in Kalifornien wählt und da ist man Demokrat, dann zählt die Stimme einfach nichts, weil Kalifornien immer demokratisch wählt. Und dadurch wird es so knapp. Und wenn natürlich dann von diesen 50.000, was jetzt eine Fantasiezahl von mir ist, aber ungefähr so schätzen das Experten ein, wenn davon dann 5.000 sagen, ich will Kennedy, kann das natürlich dann im Gesamtgefüge der Entscheidung einen Unterschied machen.
Die Kampagnen.
Wenn wir als Europäer auf die Kampagnen in den USA schauen, dann ist schon vieles etwas überraschend für uns und anders als bei uns. In der Gesellschaftspolitik, da finden wir uns noch am ehesten wieder. Denn da gibt's Konservative versus Progressive. Und es gibt auch bei uns ja inzwischen dieselben Begrifflichkeiten, die wir aus den USA übernommen haben. Zum Beispiel, dass Progressive als die Woken beschimpft werden, also solche Bilder, diese Sprache, das gibt's bei uns auch und das ist in den USA sehr ähnlich wie bei uns, vielleicht ein paar Jahre voraus. Aber andere Dinge sind sehr anders. Wenn wir auf die Diskussion schauen über Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, dann fällt auf, dass das alles in einem engeren Korridor stattfindet. Dass Dinge, die es bei uns gibt, wie ausgebaute öffentliche, staatliche Versicherungssysteme, Arbeitslosenversicherung, Gesundheit, Pflege, solche Dinge, dass die in den USA nur rudimentär vorhanden sind. Und dass die Diskussion darüber ganz schnell auch schon als kommunistisch verschrien wird und als Feindbild gilt. Also diese Diskussion ist sehr anders als in Europa. Und etwas anderes, was sehr anders ist, ist, was konservativ bedeutet oder was rechts bedeutet. Dass nämlich bei uns wir da eher an Rechtsstaat und Law and Order denken, also an harten Staat, der durchgreift und der für Ordnung sorgt. Während man in den USA damit eigentlich eher meint, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden, dass der Staat sich nicht einmischt in die Freiheit des Einzelnen. Auch hier ist es sehr interessant, sich die Plakate anzuschauen und die Slogans anzuschauen, die sehr anders sind, als wir Europäer uns das vorstellen würden.
Ja, die Slogans formen die Wahrnehmung, sowohl in den USA, aber auch wir haben die sicherlich schon gehört, insbesondere diese berühmte Make America Great Again, die sogenannte MAGA-Kampagne von Donald Trump. Das drückt sehr gut aus, wie Trump sein Land sieht, nämlich, dass es wichtiger ist als alles andere und dass er wirklich das Wohl der Menschen in den USA oder das derer, die er als Teil der USA definiert, in den Mittelpunkt stellen möchte und drückt natürlich auch schon durchaus eine rassistische Idee in der Überlegenheit eben bestimmter Menschen in den USA aus, dass die besser sind als und wichtiger sind als andere. Besonders ist auch bei Donald Trump die Vermarktung, die er geschafft hat zu erreichen mit seinen Produkten. Bekannt ist die berühmte rote Kappe, wo eben MAGA auch draufsteht, aber ganz viele Merchandising-Produkte, Tassen und Verschiedenstes wird in großen Massen gekauft und schafft eben durchaus auch nochmal zusätzliche Identität bei seinen Anhängerinnen und Anhängern.
Die Demokraten geben sich in ihrem Wahlkampf durchaus auch sehr patriotisch, aber sie definieren das ganz anders, als Trump es tut. Sie präsentieren die USA als eine Nation von unterschiedlichen Menschen, eine diverse Nation, wo Menschen frei zusammenleben, wo sie gut miteinander leben, wo sie fair miteinander umgehen. Und sie sprechen davon, dass es darum geht, die Seele der Nation wiederherzustellen. Der vernünftige Umgang miteinander, der wird dann ironischerweise auch emotionalisiert. Das heißt, man ist stolz darauf, dass Amerika so eine großartige Nation ist, dank der funktionierenden Demokratie.
Neben diesen Slogans und den Personen spielen natürlich und zum Glück auch bestimmte Themen eine ganz wichtige Rolle. Und auch darüber habe ich mit Rieke Havertz gesprochen. Mich würde sehr interessieren, welche Themen Sie da für wahlentscheidend halten. Es gibt ja ganz viele, die wir gerade international diskutieren, die sicherlich eine Rolle spielen, aber bestimmt auch Themen, die gerade inneramerikanisch ganz wichtig sind.
Traditionell ist das, von mir gerade schon angesprochen, immer die Wirtschaft. Und das ist auch in diesem Wahlkampf so. Alle Umfragen zeigen das. Das, was die Leute am meisten bewegt, ist die wirtschaftliche Lage des Landes. Also sprich am Ende, sehr basal gesagt, was ist am Ende des Monats in meinem Portemonnaie? Und das ist für die Menschen relevant. Wie teuer ist das Benzin? Viele Amerikanerinnen und Amerikaner müssen immer noch sehr viel Auto fahren. Das Land ist sehr groß. Und wenn sie ihren täglichen Weg zur Arbeit mit mehr Benzingeld bestreiten müssen, ist das für sie sehr relevant. Gleichzeitig ist die Situation an der Grenze zu Mexiko ein sehr großes Thema, also Einwanderung. Wie löst das Land seine Einwanderungsproblematik? Die Fragen, die sich darum drehen, dass sehr, sehr viele Menschen an der Südgrenze im Land stehen und gerne in die USA einwandern wollen würden. Vor allen Dingen die Republikaner machen daraus einen Krieg an der Grenze, so nennen sie das. Das ist kein Krieg, aber die Situation ist prekär. Das sagen auch viele Demokraten. Es kommen einfach zu viele Menschen. Es kann ihnen zu schlecht geholfen werden. Es braucht dringend eine Einwanderungsreform. Aber beide Parteien müssten sich da auf etwas einigen, was sie nicht schaffen. Das heißt, Einwanderung ist ein sehr großes Thema, was teilweise auch sehr populistisch gebraucht wird. Das Internationale zum Beispiel, was natürlich für uns in Europa eine Rolle spielt, der Angriffskrieg der Russlands in der Ukraine, spielt nur eine untergeordnete Rolle aus meiner Sicht. Internationale Themen sind immer in einem Präsidentschaftswahlkampf eher ein marginaleres Ding. Aber es wird zu einem Thema, weil es natürlich viel Geld kostet. Die Amerikaner geben sehr viel Hilfen in die Ukraine. Und wir haben das in den letzten Monaten beobachtet, wie die Republikaner im Kongress sehr lange versucht haben, diese Hilfen zu blockieren, mit dem Argument, das nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang hat, aber das Geld, was in die Ukraine geht, muss an unsere Grenze. Wir müssen dort unseren Krieg, wie ich es gerade gesagt habe, wie die Republikaner es nennen, gegen diese illegale Einwanderung gewinnen. Und das wird natürlich dann sehr verkürzt im Wahlkampf. Wir geben Geld ins Ausland und wir haben kein eigenes Geld, um uns zu schützen. Dass das unterschiedliche Töpfe sind, unterschiedliche Mittel, das ist natürlich dann zu komplex. Am Ende wurden jetzt nochmal Ukraine-Hilfen verabschiedet. Wie die Situation im November ist, muss man dann sehen. Gleichzeitig können wir auch noch ein anderes internationales Thema ansprechen, der Krieg in Nahost. Und das ist gerade aktuell ein großes Problem, weil sehr viele linke Wählerinnen und Wähler und muslimisch-amerikanischstämmige Bürger sagen, wir sind unzufrieden damit, wie Joe Biden diesen Krieg außenpolitisch handelt. Sie erwarten von ihm mehr, um die Zivilbevölkerung in Palästina zu schützen. Sie erwarten größere Kritik an Israel. Er hat sich da bewegt, aber gerade ist der Frust enorm groß.
Es hört sich letztlich gar nicht so anders an als die Themen, die auch in Deutschland oder in Europa die Wahlen prägen würden. Also letztlich Wirtschaft, was habe ich am Ende des Monats auf meinem Konto? Das Thema Migration, das ja auch ein immer wieder sehr heißes Thema ist. Und Nahost sind ja eigentlich auch die Themen, die uns bewegen. Ist die Diskussion da in den USA nochmal ganz anders oder einfach zugespitzter?
Die Diskussionen sind schon sehr hart und man merkt es auch, wenn man mit Menschen dort spricht, dass es eben sehr, sehr viele Themen in den USA gibt, wo es eigentlich nur noch ein, auf welcher Seite stehst du bist. Also bist du dafür oder dagegen? Bist du auf der Seite Israels oder bist du auf der Seite Palästinas? Bist du für eine Einwanderung oder bist du gegen Einwanderung? Bist du für Waffen oder gegen Waffen? Bist du für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche oder bist du dagegen? Übrigens noch ein Thema, das für die Demokraten sehr relevant sein könnte, weil sie darin ein sehr großes Mobilisierungspotenzial sehen, Frauen zu sagen, ihr müsst uns wählen, um wieder ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch irgendwo gesetzlich verankert zu haben. Man muss sich auf einer Seite sehr strikt positionieren in sehr vielen Bereichen. Und das macht natürlich Debatten und Austausch und am Ende auch Kompromiss sehr viel schwieriger.
Ja, ganz vielen Dank für die Einblicke in die Gegenwart und ja auch schon in die Vergangenheit. Und auch wenn das immer schwierig ist, würde ich Sie doch bitten, dass Sie sich jetzt mal vorstellen, wir würden uns im Jahr 2028 befinden. Die nächsten Wahlen stehen unmittelbar bevor. Und wie sieht es dann aus in den USA, aber vielleicht auch drüber hinaus in der Welt?
Ah, der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, da gäbe es zwei. Es gibt ein sehr negatives Bild, dass Donald Trump gewinnt und dann versucht, an der Macht zu bleiben und dieses Land so umzubauen, dass viele von uns, die wir ein Amerika lieben, das eine große, diverse Demokratie ist, das umzubauen. Und dann gibt es ein anderes Szenario, an das ich eher glauben möchte. Deswegen würde ich das mal hier ausformulieren. Und zwar, dass Kamala Harris diese Wahl gewonnen hat und wir 2028 einen ganz dynamischen Wahlkampf auf beiden Seiten sehen. Also nicht nur auf demokratischer Seite, wo dann vermutlich Harris nochmal antreten wird, aber vielleicht in einer ganz offenen Vorwahl als Lehre daraus, was in diesem Jahr passiert ist, als man Joe Biden im Grunde genommen nichts entgegen gesetzt hat, weil man gesagt hat, er ist Präsident, wenn er noch mal will, dann darf er, sondern daraus Lehren zieht und sagt, no matter what, wir machen eine ganz offene Vorwahl. Jeder, der hier möchte, kann antreten und dann lassen wir wirklich unsere Wählerinnen und Wähler entscheiden, wen sie für den bestmöglichen, die bestmögliche Kandidatin halten für 2028. Und gleiches wünsche ich mir eigentlich dann auch auf der republikanischen Seite, dass dort dann nicht noch einmal ein Donald Trump auf dem Wahlzettel steht, sondern dann auch andere diversere Stimmen auf konservativer Seite, dass sich die Republikanische Partei etwas befreit hat von diesem Trumpismus und wir auch da eine sehr offene Vorwahl erleben zwischen unterschiedlichen Stimmen. Ich befürchte, dass es eher Stimmen sein werden, die dem Trumpismus folgen, die darin weiter ihre Zukunft sehen. Aber ich wünsche mir ein Amerika 2028, in dem es auf beiden politischen Seiten einen sehr offenen Wettbewerb um die nächste Präsidentschaftskandidatur sehen und dann einen spannenden, fairen, nach demokratischen Prinzipien verlaufenden Wahlkampf.
Und damit haben wir schon das Ende dieser Folge erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank an die Expertin Rieke Havertz. Ohne sie wäre diese Folge so nicht möglich gewesen. In der dritten und letzten Folge wird es dann darum gehen, welche Bedeutung die Präsidentschaftswahlen in den USA für den Rest der Welt haben. Und wir fragen uns auch anschließend, wie sich die Politik in Deutschland und in Europa auf den neuen Präsidenten vorbereiten sollte. Der Podcast Die USA vor der Wahl, wer, wie, was, warum, wird herausgegeben von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und produziert von Polyspektiv Burgdörfer und NSGBR. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen unseres Gastes keine Aussagen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sind. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen der Podcast gefällt.